Herzlich willkommen zum Seminar in der zweiten Runde. Ich hoffe, wer von euch war denn schon, wer ist schon die zweite Runde beim Seminar? Wer war vorher schon bei einem? Super, dass ihr durchhaltet. Ist ja manchmal ein Marathon, aber toll, dass ihr die zweite Einheit mitmacht. Willkommen hier beim Seminar mit dem Titel Wie lange willst du denn noch warten? Vielleicht bist du gar nicht zu jung, um zu gehen. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Es geht um Einsätze für junge Erwachsene in der Regel. Es gibt auch Einsätze für ältere Erwachsene, aber für junge. Und auch die Frage, ja, wie viel muss ich denn können, um so einen Einsatz machen zu können? Wie viel Erfahrung geistlich und fachliche muss ich denn haben? Darum geht's heute auch. Schön, dass ihr da seid. Außer mir sind noch andere Leute da. Mein Name ist Stefan Trick. Ich darf das Seminar moderieren. Dann haben wir nachher noch zwei Kollegen aus anderen Missionsorganisationen, die auch mit dabei sind. Und wir haben, da dürft ihr euch darauf freuen, 6 junge Erwachsene da, die bis letztes Jahr im Einsatz waren, für die meisten so um ein Jahr rum oder einige Monate, die uns erzählen werden aus ihrem Erlebensfeld, was sie erlebt haben. Das freue ich mich sehr drauf, dass wir hier zusammen sind. Dieses Seminar wird zusammen organisiert von verschiedenen Missionsorganisationen. Die werden wir euch nachher noch kurz vorstellen. Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, das ist die beste, sondern wir sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Bei uns gibt es einige gute. Vielleicht, wenn ihr das überlegt für euch, ist da hoffentlich was für euch dabei. Vielen Dank, dass ihr da seid und euch darüber Gedanken macht. Ich weiß nicht, wer von euch hier ist, um zu überlegen, ja, das mache ich auch mal dieses Jahr, nächstes Jahr. Vorher war schon jemand bei mir am Stand, der hat gefragt, 2019 bin ich fertig mit der Schule, was kann ich da machen? Da gibt es noch keine ganz konkreten Informationen, aber Tendenzen sind sicher auch schon da. Von daher schön, dass ihr da seid, wenn ihr euch diese Frage stellt. Denn es gibt nicht wirklich zu jung, um für Gott in den Einsatz zu gehen. Ja, es gibt ein paar Kriterien, aber ihr dürft mitgehen. Wir werden Kurzzeitler hören, wir werden einen Impuls hören aus dem 1. Timotheusbrief von jemand, der auch gedacht hat, er ist zu jung. Einsatzberichte, wie ich schon sagte. Und manche Informationen. Und bevor es richtig losgeht und wir einsteigen, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für die Jumiko, für das, was alles organisiert wurde. Ich danke dir für die zweite Seminareinheit und ich bitte dich, dass du die Seminare nach unserem Seminar segnest, dass viel Gutes von dir rüberkommt, viele Eindrücke bei uns von der Missionsarbeit, die Kurzzeiter dort gemacht haben. Ich danke dir, dass wir dieses Seminar miteinander haben dürfen und bitten dich, dass du groß gemacht wirst bei dieser Veranstaltung. Danke für alle uns, die wir da sein dürfen, Jesus. Amen. Ja, was heißt denn, einen Kurzzeiteinsatz zu machen? Das heißt erstmal, ich muss mich Gott zur Verfügung stellen, dass ich überhaupt rausgehe und was für ihn mache. Und ihm zu dienen an einem Ort dieser Welt. Und ich muss die Bereitschaft haben, anderen Menschen zu helfen. Das sind mal die Grundvoraussetzungen. Klar, da gibt es weitere helfende Dinge, die man haben kann, wenn man ins Ausland geht. Eine gewisse Abenteuerlust ist hilfreich. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil, je nach Land. Ein Wunsch, in der Selbstständigkeit zu wachsen, aber auch Dinge selbstständig in die Hand zu nehmen und sich ein bisschen von Mamas Hotel zu verabschieden. Eine Horizonterweiterung werdet ihr bekommen, eine Persönlichkeitserweiterung, ein Herauskommen aus dem Alltag und bei vielen Ländern eben auch eine mehr oder weniger exklusive Einblick in eine andere Kultur. Nicht nur am Ende der Welt, sondern auch in Nachbarländern, auch in Europa sind Kulturen anders, wie wir vielleicht denken. Das ist nicht alles wie bei uns. Und von 2 jungen Leuten, die so einen Einsatz gemacht haben, die so einen Eindruck bekommen haben, die sind jetzt da, die kommen gleich nacheinander vor und die wollen euch einen Eindruck geben. Und als erstes kommt die Marabel. Wo bist du denn genau? Komm mal nach vorne. Die Marabel war in Kasachstan für einige Monate. Genau, schön, dass du da bist. Mikrofon darfst du gerne nehmen. Marabel, du warst in Kasachstan. Sag mal uns ein paar Eindrücke von denen, die du dort hattest, was dort war und vielleicht davor noch als Vorschaltung, wie bist du überhaupt drauf gekommen, so einen Einsatz zu machen? Was hat dich dazu bewegt? Was gab es da zu organisieren? Was waren für dich vielleicht Schwierigkeiten oder was hat dich dazu motiviert, um nach Kasachstan zu gehen? Und dann gib uns ein paar Eindrücke von dem, was du dort erlebt hast in Kasachstan.
Gerne. Also ja, erstmal, wie es überhaupt, warum ich da hingegangen bin. Und zwar zum einen natürlich der ganz pragmatische Grund für die berufliche Wegweisung. Es ging halt langsam aufs Abi zu und ich wusste noch nicht genau, soll ich jetzt eine Ausbildung danach machen, ein Studium, vielleicht ein Lehramtsstudium. Da habe ich eben auch gebetet, dass der Herr vielleicht auch einen Einsatz schenkt, der praktisch zu meinen Gaben passt, wo ich die einsetzen kann und auch, wo ich dann vielleicht anhand von der Stelle erfahre, ist es was zu mir passt, vielleicht Lehramt oder nicht. Und aber noch der wichtigere Grund für mich war, dass ich eigentlich schon lange den Wunsch hatte, wenn es Gottes Wille ist, längerfristig in die Mission zu gehen. Und das hängt damit zusammen, dass ich halt auch als Missionarskind aufgewachsen bin in Asien. Und ich wollte sozusagen sehen, wie ist es, also ich wusste, dass man als Missionarskind hat man andere Erfahrungen als jetzt ein erwachsener Missionar auf dem Missionsfeld. Und ich wollte sehen, würde ich damit zurechtkommen, jetzt als Erwachsener nochmal aufs Missionsfeld rauszugehen? Wie würde das klappen? Und da eben auch nochmal das Gebet, dass der Herr mir dann durch diese Zeit im Einsatz auch zeigt, ob das sein Wille für mein Leben ist, auch in die Mission zu gehen, längerfristig. Genau.
Und dann gab es eine Möglichkeit, in Kasachstan das zu machen und du hast die angenommen? So. Oder gab es nochmal eine spezielle Führung, wo du sagst, das hat mich dann dazu bewogen, dieses Land zu nehmen?
Es kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen, wie gesagt, da ich in Asien, in China aufgewachsen bin, lag mir Asien sehr auf dem Herzen. Und dann in der Zeit der Entscheidung vorm Abi hat der Herr mir nochmal Muslime sehr aufs Herz gelegt. Und ich habe gemerkt, dass viele junge Leute eben nach Afrika, nach Südamerika gehen, was auch wirklich wunderbar ist. Aber dass sehr viele nicht von den Gelegenheiten wissen, die es in Zentralasien gibt, wie viele unerreichte Muslime es dort gibt. Und so habe ich mich einerseits bei Coworkers beworben, Coworkers International, und bin aber auch auf eine andere Organisation gestoßen, die Missionare nach Zentralasien entsendet, und bin letztendlich von Coworkers vorbereitet, unterstützt und begleitet worden während dem Einsatz, aber bin zu einer Stelle gesendet worden von People International. Genau.
Und dann warst du in Kasachstan für wie viele Monate?
Für 9 Monate.
Für 9 Monate. Und erzähl uns mal ein bisschen, was hast du da gemacht? Was waren deine Aufgaben? Wie sah deine Woche, dein Monat, dein Tag dort so aus?
Ich war im Süden Kasachstans, in der drittgrößten Stadt. Und da gibt es ein Zentrum für soziale Arbeit sozusagen, die auch Hilfsgüter weiterleiten an andere zentralasiatischen Länder, die Behinderte betreuen, Volontäre, Freiwillige ausbilden, auch ein Café haben. Und einer dieser Zweige ist eben also ein Englischzentrum. Und in diesem Englischzentrum habe ich unterrichtet, mehrmals die Woche, 3 Semester lang, pro Semester eben eine Klasse durchbegleitet. Und ja, meine Schüler waren so zwischen 14 und 35 Jahren alt, also auch viele in meinem Alter oder älter. Und da kam halt eben dann auch der geistliche Aspekt noch mit rein, dass ich eben zum Teil mit meinen Schülerinnen, aber auch durch das Café zu anderen kasachischen jungen Frauen Kontakt geknüpft habe und da eben in die jungen Frauen investiert habe, Zeit mit ihnen verbracht habe, Freundschaften aufgebildet habe und dann ihnen das Wort Gottes eben dadurch weiterzugeben. Genau, das war so meine geistliche Aufgabe hier.
So, in Deutschland junge Erwachsene, so dein Alter, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was die so machen. Ist es in Kasachstan gleich? Haben die gleichen Fragen fürs Leben? Haben die gleichen Jugendkultur oder ist es ganz anders? Wie war das dort? Wie kann man sich so ein junger Erwachsener in Kasachstan vorstellen?
In vielen sind sie uns tatsächlich ähnlich, weil das Land immer mehr verwestlicht wird, eben durch die Medien und so Sachen. Deswegen haben die auch viele ähnlichen Interessen. Jetzt musikalische Sachen waren die auch immer up to date und alles. Andererseits, was das Geistliche betrifft, waren die noch sehr viel offener, finde ich, als jetzt durchschnittliche deutsche junge Person, die jetzt nicht einen religiösen Hintergrund hat oder so. Kasachen sehen sich als Muslime von Geburt aus, egal ob sie das Leben praktizieren oder nicht. Und daher glauben sie an Gott, an den Gott des Korans und sind dadurch auch viel offener für geistliche Fragen und setzen sich halt auch auseinander. Die wenigsten sind eigentlich Atheisten, sodass man da auch immer einen Anknüpfungspunkt eigentlich hat, mit denen darüber zu reden. Ja.
Was war denn das Schönste in deiner Aufgabe? Was hat dir am meisten gefallen? Welche Arbeit oder welcher, gab es einen Höhepunkt oder einfach mit Leuten arbeiten, was war das Highlight für dich?
Jetzt in dem meine eigentlichen Aufgaben in dem Zentrum, oder? Ja. Also ich habe das Unterrichten sehr, sehr geliebt und ich studiere jetzt auch auf Lehramt. Also das mit der Wegweisung hat geklappt. Und doch, das war sehr, sehr schön, einfach diese ersten Erfahrungen zu sammeln beim Unterrichten. Das war auch ein höheres englisches Level, was es wirklich nochmal zu einer Herausforderung gemacht hat, dann Neues dazuzulernen, auch über die Grammatik. Das war einfach echt die perfekte Stelle, also perfekt von Gott eingefädelt.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke.
Marabel, dass du vorgekommen bist. Danke für deinen Beitrag. Genau das gerne. Wir machen nahtlos weiter mit Jonathan Stibor. Du darfst auch nach vorne kommen. Er war mit der Liebenzeller Mission für 11 Monate in Spanien. Hat dort auch was gemacht. Was sagt er gleich selber? Jonathan, du warst bis vergangenen Sommer in Spanien. Hast dort mitgearbeitet. auch nochmal die Vorfrage, wie bist du zu diesem Einsatz gekommen? Was hat dich motiviert, den Einsatz zu machen? Und dann, was hast du dort gemacht? Was waren deine Aufgaben in Spanien?
Also, was mich motiviert hat, ich war schon vorher einige Zeit in der Kinder- und Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde tätig und mich hat so ein bisschen gestört, dass ich das so nebenbei machen konnte, neben meinem Beruf, neben meiner Schule, und ich wollte gern so mal vollzeitlich meine Zeit für Gott einsetzen und mich auf der anderen Seite aber auch von Jesus herausfordern lassen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal wirklich einen Schritt ins Ungewisse. Diesen Schritt, den der Petrus gemacht hat, auf den See raus und zu sehen, okay, der Glaube, den ich habe, trägt er mich. Das war so meine Motivation, den Einsatz zu machen. Genau. Was habe ich in Spanien dann gemacht, war deine Frage?
Wo warst du dort und was hast du dort gemacht?
Genau, also ich war in Marbella, das liegt bei Malaga in Südspanien. Und ich habe dort Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde gemacht, im Gemeindegründungsprojekt und auch Fußball-Evangelisation in einem örtlichen Fußballverein.
Das heißt, wie sah dein Tag, deine Woche, wie sah das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da den ganzen Tag gemacht?
Also meine Wochen waren sehr, sehr flexibel, geprägt von sehr viel Reisen und vielen Ortswechseln, was sehr, sehr spannend war, aber was auch einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten hat. Gerade durch die Busreisen habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, kam mit den Leuten ins Gespräch und konnte einfach so auch von Jesus weitererzählen. Der Anknüpfungspunkt war immer ganz gut, wenn man gesagt hat, okay, als Deutscher, was macht man in Spanien Urlaub? Nee, okay, was macht man sonst in Spanien? Missionskurzeinsatz und schon waren wir im Gespräch. Das war einfach eine total geniale Möglichkeit einfach. Und auch sonst habe ich klar die Kreise vorbereitet und die Missionare unterstützt, die dort vor Ort tätig sind.
Jetzt ist Spanien ja nicht weit weg von Deutschland. Man stellt sich vor, das ist ähnlich, die reden halt nicht Deutsch, sondern Spanisch. Sind dir sonst noch Unterschiede aufgefallen? Wie sind die Spanier im Gegensatz zu den Deutschen oder sind die doch fast wie wir?
Also die Spanier sind sehr unterschiedlich zu den Deutschen. Auch wenn die Länder sehr nah beieinander liegen, gibt's ja, sind es doch einfach verschiedene Kulturen. Und ja, was ist mir aufgefallen? Die Spanier sind sehr offenherzig, sehr warmherzig, nehmen Leute sehr, sehr gerne auf. Und ja, sie wissen ganz genau, was sie wollen. Das sind, ja.
Okay. Spanien ist immer wieder seit ein paar Jahren in den Medien wegen hoher Jugendarbeitslosigkeit, weil nicht viel los ist. Ist das wirklich ein Problem? Sind die Jugendlichen dann auf der Straße? Was machen wir denn? Gab es da eine Möglichkeit, mit denen auch in Kontakt zu kommen für dich?
Also das ist tatsächlich ein Problem mit der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Jeder zweite Jugendliche hat keine Arbeit. Und das ist tatsächlich ein Problem, aber auch eine riesige Chance, weil viele der Jugendliche kommen ins Fragen und fragen, okay, wo kommt dieses Leid her? Was passiert damit? Und ist das alles im Leben, dass ich jetzt hier irgendwie keine Arbeit finde und keine Zukunft habe? Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Und das ist einfach ein total genialer Anknüpfungspunkt, auch über Jesus zu erzählen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Vielen Dank, Jonathan, für dein Zeugnis. Wir werden alle nachher noch mal kurz hören, aber vielen Dank schon mal für diesen Einblick in deine Arbeit in Spanien. Ja, ein Eindruck finde ich immer wunderbar zu hören. Was hat denn der Einzelne erlebt? Was gab es? Nachher gibt es noch mehr Eindrücke. Bevor aber weitere Eindrücke kommen, will ich euch noch den Tobias Köhler vorstellen. Er ist Mitarbeiter bei Coworkers und er möchte uns ein paar Gedanken weitergeben zum Thema, bin ich zu jung? Wie vorbereitet muss ich sein? Tobias, ich bitte nach vorne, wenn du noch was zu sagen hast für dich selber, sagst du es selber und dann legst du gleich los.
Ja, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass du heute in diesem Seminar bist. Und wir hatten ja jetzt schon einen ganz tollen Einstieg von diesen zwei kurzen Berichten. Ganz unterschiedliche Kontinente, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und da, wo ich heute mit euch hin möchte, das ist auch so nach Asien. Und da werden wir dann gleich den Einstieg haben. Das Thema von der Yumiko in diesem Jahr lautet, sein Leben gegeben. Und was machst du mit deinem? Jesus hat sein Leben für dich gegeben, für dich, für deine Errettung. Durch Jesus ist diese Trennung zwischen dir und zwischen Gott aufgehoben. Durch Jesus stehst du in direkter Beziehung zu Gott. Jesus gibt dir eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Er gibt dir eine Perspektive bis in die Ewigkeit. Und ich will dich fragen, was machst du mit diesem Wissen im Angesicht um dieses historisch einmalige Ereignis, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat? Welche Auswirkung hat deine Errettung für dich und für dein Leben? Was machst du mit deinem Leben? Vielleicht ist das ja eine der Fragen, die du gestellt hast und deshalb auch zu Yumiko gekommen bist. Und vielleicht beschäftigt dich gerade auch die Frage, bin ich vielleicht viel zu jung, um mein Leben für Gott einzusetzen? Kann ich das überhaupt? Heutzutage ist es ja leicht, man hat sein Smartphone dabei und in der Regel auf seinem Smartphone auch eine Bibel-App. Und wenn ihr jetzt eure Bibel-App aufmacht, dann möchte ich euch einladen, mit mir zu Timotheus 4, Vers 12 zu gehen, denn dann wollen wir ein bisschen auf diese Frage eingehen. Was machst du mit deinem Leben? Timotheus 4, Vers 12. Dort schreibt Paulus an Timotheus: Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Soweit der Bibeltext. Es galt schon zur damaligen Zeit Folgendes. Die Älteren prägten das Gemeindeumfeld, die Jungen, die folgten. Und genau an der Stelle ermutigt Paulus den Timotheus. Lieber junger Timotheus, du bist nicht zu jung, um ein Vorbild zu sein. Und das gilt dir auch heute noch. Warte nicht länger, sei ein Vorbild. Ich möchte dir das ganz persönlich sagen. Du bist nicht zu jung, um ein Vorbild zu sein. Nee, du bist sogar dazu aufgefordert, Vorbild zu sein. Doch wie kannst du das? Wie kannst du, so wie du heute hier bist, ein Vorbild sein? Timotheus gibt uns da ein ganz tolles Beispiel. Und da müssen wir einfach ein paar Sachen zur Lebensgeschichte von Timotheus wissen. Timotheus stammt aus einer Mischehe. Sein Vater war Grieche, seine Mutter war eine jüdische, gläubige Frau. Er ist aufgewachsen in der Stadt Lystra, eine römische Kolonie in der heutigen Türkei. Timotheus genoss eine fromme Erziehung im jüdischen Glauben. Und so lernte er schon als Kind die Schriften des Alten Testaments. Seine Mutter, die hieß Eunike, und seine Großmutter Lois, sie prägten ihn im Glauben. Sie waren seine Vorbilder. Paulus und Barnabas kamen während der ersten Missionsreise des Paulus in die Heimatstadt von Timotheus nach Lystra. Und dort haben sie auch das Evangelium verkündet. Es ist bekannt, dass während dem Aufenthalt von Paulus und Barnabas in Lystra Menschen zum Glauben kamen und dass sie auch dort eine Gemeinde gegründet haben. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass Timotheus und auch seine Mutter Eunike sich während des ersten Besuchs von Paulus damals für Jesus entschieden haben. Timotheus hatte ein Vorbild. Er hatte seine Mutter, seine Großmutter, die ihm Vorbild waren im Glauben. Und das soll auch mein erster Punkt heute Morgen sein. Um selbst Vorbild zu sein, brauchst du Vorbilder. Wer sind deine Vorbilder? Ich habe mal gegoogelt, wie denn die Followerzahlen auf Twitter aussehen. Was glaubt ihr, wer hat die meisten Follower auf Twitter? Weiß irgendjemand eine Zahl? Mal grob, oder wie viel könnten das sein? Einfach frei raus. meine Schätzzahl. 10 Millionen? Wer ist für mehr? Ja. Katy Perry, erkennt sie wahrscheinlich, circa 80 Millionen Follower auf Twitter. Justin Bieber, 72 Millionen Follower. Taylor Swift, circa 68 Millionen Follower. Oder man kann auch auf Instagram mal schauen. Dort las ich Folgendes in einem Zeitungsartikel. US-Sängerin Taylor Swift, 25, freut sich über eine neue Rekordmarke auf der Fotoplattform Instagram. 50 Millionen Follower. Vielen Dank, Leute, schrieb sie auf ihrer Seite. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur an meinen süßen Katzen liegt, schrieb Swift in Anspielung auf Tierbilder, die sie hin und wieder postet. Und du? Wessen Follower bist du? Ist es auch Taylor Swift, die begeistert ihre Katzenfotos postet? Oder gar Justin Bieber, der so im Wochentakt ein It-Girl nach dem anderen abschleppt? Jesus sagte zu seinen Jüngern, folge mir nach. Das sagte er zu Matthäus und zu dem Levi, die beide in einem Zollhaus saßen. Das sagte er zu einem Philippus, als er ihm begegnete. Das sagte er zu dem Reichen, als der ihm nach dem ewigen Leben fragte. Folge mir nach, sei mein Follower. Und das sagt er zu dir auch heute. Folge mir nach, sei mein Follower. Jesus will dir ein Vorbild sein. Und wenn du dann durch die Bibel schaust und die Bibel entdeckst, dann lernst du dort noch viele andere Frauen und Männer kennen, die dir wichtige Vorbilder sein wollen. Deshalb lest die Bibel, studier sie, setz dich damit auseinander. Oder auch gute Missionspersönlichkeiten, die wichtige Vorbilder sein können im Leben. Hudson Taylor, der große China-Missionar, David Livingston, der bis ins Zentrum von Afrika vorgedrungen ist und dort das Evangelium verbreitet hat. Eine Sabine Ball, die von USA nach Deutschland kam und dort in Dresden diese wundervolle Arbeit von Stoffwechsel ins Leben gerufen hat. Und dann schau noch ganz persönlich in deinem Umfeld. Wer kann dir ein gutes geistliches Vorbild sein? Ein Begleiter in deinem direkten Umfeld, der Jugendkreisleiter, die Seelsorgerin, die Beterin, vielleicht deine Eltern, deine Geschwister. Wer sind deine Vorbilder? Was prägt dich in deinem Leben? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich will dir Mut machen, dir gute Vorbilder zu suchen. Denn um selbst ein Vorbild zu sein, brauchst du gute Vorbilder. Und das ist jetzt mein zweites. Warte nicht länger. Sei selbst ein Vorbild. Denn du bist nicht so jung, um ein Vorbild zu sein. Bei Coworkers International entsenden wir ja immer wieder weltweit junge Menschen, jedes Jahr aufs Neue, die so einen Jahreseinsatz machen. Und dort höre ich von unseren Ansprechpartnern regelmäßig an den Einsatzstellen, dass sie sagen, eure Kurzzeiter sind wichtige Vorbilder für die Jugendlichen an den Einsatzstellen. Und natürlich sind unsere Kurzzeiter nicht perfekt. Auch die treten mal in ein Fettnäpfchen. Auch die machen mal einen Fehler. Aber doch wird wahrgenommen, ob sie sonntagmorgens in Gottesdienst kommen, ob sie sich im Jugendkreis engagieren, wie sie sich verhalten den Menschen gegenüber vor Ort, ob sie ein Zeugnis sind für Jesus mit unserem Leben, mit ihrem Leben. Ich weiß, unsere Kurzzeiter haben Vorbildfunktion und deshalb schreibe ich Ihnen das auch immer wieder, deshalb ermutige ich Sie immer wieder dazu, Vorbildfunktion einzunehmen. Denn es gibt ja auch das Gegenteil von Vorbild, dass man kein Vorbild ist, dass man vielleicht sogar dem Jesus Zeugnis schadet. Und so will ich dich auch heute herausfordern. Bist du ein Vorbild? Was sehen die Leute in dir, wenn sie dich beobachten? Sehen sie jemand, der Jesus ausstrahlt? Wie wirst du wahrgenommen? Deiner Familie, deiner Schule, deiner Clique, an deinem Arbeitsplatz? Ja, was zeichnet überhaupt ein Vorbild aus? Was macht ein Vorbild aus? Paulus sagt zu Timotheus als erstes, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Ein Vorbild beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. In 2. Timotheus 3, Ab Vers 14 sagt Paulus zu Timotheus: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Warum sollst du dich mit dem Wort Gottes beschäftigen? Zunächst, weil es von Gott geoffenbarte Wahrheit ist. Wenn ich mit jungen Menschen, jungen Christen im Gespräch bin, dann begegnet mir da oft auch eine große Unsicherheit über diese Aussage. Ist das, was in der Bibel steht, tatsächlich Gottes Wort? Passt, was dort steht, überhaupt noch in unsere heutige Zeit? 2. Timotheus 3 gibt uns hier eine ganz wundervolle Antwort. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und deshalb ist auch die Bibel unser absoluter Orientierungspunkt für unser Leben. Deshalb, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann passiert zuerst etwas mit dir selbst. Es prägt dich, es verändert dich. Vielleicht ermahnt es dich auch an der einen oder anderen Stelle, um ein vorbildliches Leben zu führen. Deine Fähigkeit zu lieben wächst und plötzlich merkst du, wie diese Liebe Gottes von dir immer mehr Besitz ergreift. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann merkst du, wie dein Glauben an Jesus wächst und du auch in manchem Zweifel und in mancher Glaubenskrise auch Antworten findest und reifen darfst. Gottes Wort verhilft dir zu einem reinen, zu einem geheiligten Lebensstil. Es zeigt dir deutlich, welche Bilder man als Vorbild im Internet besser anschaut und welche Bilder man nicht anschaut, weil man so schnell in eine Abhängigkeit oder in eine Gefangenschaft geführt wird. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann wirst du dadurch ermutigt in deiner Vorbildfunktion. Denn eins, das kann ich euch sagen, das Leben als Vorbild ist manchmal auch ganz schön herausfordernd. Vielleicht musst du sogar wegen deines Glaubens manches einstecken und dir anhören. Vielleicht gehört man manchmal als Vorbild auch nicht mehr zu denen, die nachts über die Stränge schlagen und unterwegs sind. Wenn du dich aber mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann wirst du ermutigt, so ein vorbildliches Leben zu führen. Und du wirst merken und erfahren, dass es Auswirkungen auf dein Umfeld hat. Und wie durch dein Engagement, durch dein Zeugnis Menschen von Jesus begeistert werden. Also, jemand, der Vorbildfunktion hat, beschäftigt sich zuerst mit dem Wort Gottes. Nimm das mit. Leg dir das aufs Herz. Und das Zweite, ein Vorbild bringt sich mit seinen Gaben ein. Paulus fordert in unserem Bibeltext den Timotheus ganz konkret auf, seine Gnadengabe der biblischen Lehre einzubringen. Gott hat ihm die Gabe der Verkündigung gegeben. Und die soll er als junger Mann schon einbringen. Und das macht Timotheus dann auch, indem er den Dienst in der Gemeinde annimmt. Die Frage an dich, wo bringst du dich mit deinen Gaben ein? Ich lese Epheser 4, Vers 7. Dort steht: Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Was heißt das für dich? Zuerst mal, dass du dich heute nicht im Stuhl zurücklehnen kannst und sagen kannst, das geht mich alles ja überhaupt gar nichts an. Ich kann ja eh nichts. Sondern vielmehr dieses Epheserwort gilt euch allen, gilt uns allen hier. Jeder und jedem Einzelnen hat Gott Gaben geschenkt, die er für Christus einsetzen soll. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, heute anzufangen, darüber zu beten. Gott, wo willst du mich gebrauchen? Was hast du vor mit meinen Gaben in deiner Gemeinde? Vielleicht beim Putzen von den Gemeinderäumen. Vielleicht geht's einfach damit los. Oder in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Musik, im Kreativteam, im Bibelschülerkreis, in der SMD. Vielleicht auch bei der Essensversorgung von Flüchtlingen. Bete drüber. Gott, wo hast du was vor mit meinen Gaben? Wenn wir uns weiter mit dem Timotheus beschäftigen, dann finden wir neben dieser Gabe, die Timotheus hat, auch etwas zu seinem Charakter. Und das ist ganz spannend, denn der Timotheus, der schien gesundheitlich labil gewesen zu sein und wurde deshalb von Paulus aufgefordert, auf sich selbst Acht zu haben. Von seiner Persönlichkeit war er eher ein ängstlicher Typ, jemand, der schüchtern war. In seinem Auftreten scheint er Fremden nicht mal so imponiert zu haben. Ja, es kam sogar so weit, dass andere ihn verachteten und ihn abgelehnt haben. Also Timotheus war nicht der Überflieger, er war nicht der Strahlemann, er war nicht der große Macher. Und es zeigt, bei Gott kommt es nicht auf die Äußerlichkeiten an, sondern auf unsere Abhängigkeit von ihm. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Christus, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 9. Deshalb sei bereit, Gottes Größe und Stärke in deinem Leben zur Geltung zu kommen lassen. Und du kannst mit einem einfachen Gebet beginnen. Jesus, hier bin ich, in meiner Schwachheit, in meinem Unperfektsein, auch mit meiner Schuld. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Mach du was mit meinem Leben. Vor 20 Jahren saß ich auch in so einem Raum und habe mich gefragt, was aus meinem Leben werden soll. Und es fing an mit einem einfachen Gebet. Und wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, du hältst mal eine Andacht auf einer Jumiko, hätte ich das immer verneint. Aber wenn man anfängt, Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, dann macht Gott was mit eurem Leben. Deshalb beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Und das Zweite, bringe dich mit deiner Gabe ein. Und jetzt mein dritter und letzter Punkt. Ein Vorbild ist bereit, sich weiterzuentwickeln. Und auch da ist uns der Timotheus ein tolles Beispiel. Ganz wichtig. Du musst nicht perfekt sein, um Vorbild zu sein. Und verharre nicht in Passivität, weil du meinst, du kannst es nicht. Sondern vielmehr sei bereit zu wachsen. Sei vielmehr bereit voranzugehen. Ein Schreiner, der macht auch nicht vom ersten Tag an perfekte Möbelstücke, oder? Der geht in eine Ausbildung. Und er lernt zunächst mal etwas über das Schreinerhandwerk. Und er entwickelt sich vom ersten Tag bis zu dem Moment, wo der super Möbelstücke herstellen kann. Und wenn man diese Entwicklung von dem Timotheus beobachtet, dann wird man auch da erkennen, dass er eine Entwicklung durchlaufen ist, dass er mit mehr Erfahrung auch mehr Verantwortung übertragen bekommen hat. Denn nach seiner Bekehrung bewährte sich der Timotheus in seiner Gemeinde in Lystra und auch in den umgebenden Gemeinden. Er hat sich bewährt. Es war sogar so, dass die älteren Geschwister dort ihm ein tolles Zeugnis ausgestellt haben. Und aufgrund dieses Zeugnisses, aufgrund dieses guten Rufes, wurde der Paulus auf ihn aufmerksam und hat der Paulus ihn in sein Team aufgenommen. Das könnt ihr alles lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 3. Also Timotheus hat sich zuerst in seiner Gemeinde bewährt und wird dann auf einer weiteren Reise von Paulus nach Lystra entdeckt und ins Mitarbeiterteam aufgenommen. Und dann steigt er ein als Mitarbeiter des Paulus. Und am Anfang wird er noch gar nicht so sehr erwähnt. Er sammelt Erfahrung als Lernender. In der Bibel findet man kaum Berichte über diese erste Zeit des Timotheus. Man kann aber davon ausgehen, dass er mit dabei war bei der Gemeindegründung, dass er mit dabei war bei der Evangelisation, dass er erfahren hat, wie Gott lenkt und auch wie manches Leid einem als Mitarbeiter begegnen kann. Doch Timotheus war mit Paulus dabei und er hatte mit Paulus einen Begleiter und Ansprechpartner, von dem er lernen konnte während seiner Praxiseinheit. Und dann kommt, ich sage mal, so eine Profilierungsphase. Nach und nach übernimmt der Timotheus mehr und mehr Aufgaben. Sein Status als Mitarbeiter wächst. Und gleichzeitig wächst auch seine geistliche Verantwortung. Er hat schon erste Aufgaben alleine übernommen und war zusammen zum Beispiel mit dem Silas unterwegs. Und nach dieser Profilierungsphase kommt dann tatsächlich auch dieses selbstständige Arbeiten. Je weiter wir lesen im Neuen Testament, desto mehr sehen wir, dass Timotheus Verantwortung übernimmt. Er wird von Paulus nach Thessaloniki losgeschickt. Seine Verantwortung wächst. Und er übernimmt auch geistliche Verantwortung für eine Gemeinde. Und irgendwann ist er gleichwertiger Mitarbeiter zum Paulus. Nachdem er viel von Paulus gelernt hat, wird er zu einem Repräsentanten von Paulus. Und das, was dann Timotheus in Gemeinden lehrte und weitergegeben hat, das hatte den gleichen Stellenwert wie das, was Paulus getan hat. Und so war er mit dem Paulus unterwegs, aber dann auch alleine und hat Verantwortung für Gemeinden übernommen. Was kannst du lernen von einem Timotheus, der sich immer weiterentwickelt hat? Ergreife jetzt die Chance. Als junger Mensch darfst du dich noch entwickeln, darfst du dich auch noch ausprobieren. Fange an, in deiner Gemeinde, in deinem jetzigen Umfeld, dich für Jesus zu engagieren. Timotheus hat ein gutes Zeugnis erhalten. Und das ist auch für dich hilfreich, wenn du dich für einen Kurzeinsatz oder für einen Langzeiteinsatz bewirbst. Und wenn es dann konkret werden soll, dann pack's an, dann bewirb dich, dann geh an die Infostände heute und mach den nächsten Entwicklungsschritt. So ein Auslandseinsatz ist meiner Erfahrung nach eine ganz prägende Zeit. Und du darfst dich weiterentwickeln, du darfst vorwärts gehen. In der Regel bist du auch bei so einem Kurzeinsatz nicht auf dich alleine gestellt, sondern du hast Ansprechpartner, du hast Wegbegleiter, die dich unterstützen. Und ich weiß von vielen unserer Rückkehrer, wie sie geprägt worden sind, wie ihr Leben verändert worden sind, wie sie so eine weitere Entwicklung durchlaufen haben. Und dann hör aber nicht auf, wenn du zurückkommst von deinem Einsatz. Eine wundervolle Möglichkeit ist, sich nach einem Einsatz auch hier in Deutschland zu engagieren, gerade unter den Flüchtlingen. Ich weiß von vielen unseren Rückkehrern, die heute ihre interkulturellen Fähigkeiten anwenden, um mit Flüchtlingen zu arbeiten. Und dann durchläufst du vielleicht auch noch eine Ausbildung, ein Studium und bist dann bereit, mit Berufserfahrung in den Langzeiteinsatz zu gehen. Dann würdest du durch so einen Weg durchlaufen wie so ein Timotheus, von deiner Gemeinde mit der ersten Missionserfahrung hin zu einem Langzeitdienst. Was machst du mit deinem Leben? Damit habe ich angefangen. Und die Antwort lautet, sei ein Timotheus. Und warte nicht länger. Sei ein Vorbild. Denn du bist nicht zu jung, um ein Vorbild zu sein. Deshalb suche dir gute Vorbilder. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Bringe dich ein mit deinen Gaben. Und dann entwickle dich weiter. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei. Amen.
Vielen Dank, Tobias. Ja, Zeugnis sein, ein Vorbild sein für andere und weiterentwickeln. Wichtige Schritte in unserem Leben. Und da können wir von Timotheus viel lernen. Einen Einsatz im Ausland. Wir haben schon zwei Berichte gehört und ich freue mich, dass wir noch weitere junge Erwachsene hier haben, die im Ausland waren. Und deshalb kommen jetzt die nächsten zwei. Zuerst fangen wir an mit der Miriam. Die Miriam war bis vergangenen Sommer mit der Deutschen Indianer Pioniermission, mit der DIPM in Brasilien. Genau, du darfst stehen oder sitzen, wie du willst. Auch für dich die Frage, Miriam, was hast du dort gemacht in Brasilien? Was waren deine Aufgaben? Und vielleicht als zweites noch, was waren deine Herausforderungen für dich in diesem Einsatz?
Also wie gerade schon gesagt, ich bin mit der DIPM nach Brasilien ausgereist und war da hauptsächlich zuständig für zwei Kinder, sozusagen Au-pair bei einer Missionarsfamilie. Es war gar nicht so ganz klar, dass ich überhaupt nach Brasilien gehe, weil da wollte ich eigentlich nie hin. Ich wollte zuerst nach Nordamerika, aber Gott hat mir gezeigt, da will er mich nicht haben. Und so bin ich dann nach Brasilien gekommen, habe dann auf die zwei Kinder aufgepasst, aber auch im Haushalt bei der Missionarsfamilie mitgeholfen. Und dann später in meinem Jahr hat sich auch rauskristallisiert, dass ich bei Freizeiten mithelfen darf, gerade mit den Indianern zusammenarbeiten darf und auch die Missionare bei Hausbesuche in die Indianersiedlung begleiten darf.
Indianersiedlung hört sich spannend an. Sag mal ein paar Indianer, sind es die Unbegleiteten, die irgendwo im Urwald wohnen? Oder was heißt Indianer und was hast du gemacht? Wie hast du mit denen geredet? Können die Portugiesisch? Was hast du mit denen gemacht?
Also Indianer ist nicht das, was ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellt, mit diesem Federschmuck und gar nichts mehr an. Also Indianer sehen heute so aus wie wir auch. Sie haben Kleidung, sie wollen möglichst westorientiert sein, einfach auch so sein wie die Nordamerikaner. Und ja, also die Sprache war zum Beispiel eine Herausforderung, wo ich hatte. Die Stammessprache war Guarani, die konnte ich leider bis zum Schluss nicht sprechen, weil das wirklich eine schwere Sprache ist. Mit Portugiesisch konnte man sich mit der jungen Generation sehr gut unterhalten. Und es war immer recht spannend, irgendwie zu erfahren, was die so ja, bewegt hat, auch irgendwie, wo ihre Interessen lagen. Ja, genau.
Jetzt bist du zurück. Wenn du zurückblickst auf diese Monate dort, was hat denn diese Zeit für dich, hat die eine Auswirkung gehabt auf deine Beziehung zu Jesus? Hat sich was geändert? Hat er sich verändert? Hast du dich verändert? Was hat sich denn, siehst du Jesus jetzt anders oder was hat sich getan für dich?
Also klar, meine Beziehung zu Jesus ist viel, viel intensiver geworden. Das habe ich davor nicht so gedacht. Aber es ist wirklich eine Bereicherung, einfach ein Jahr wegzugehen. In Deutschland ist es einfach so, man kann das Leben planen, man kann das Leben organisieren. Jeder Tag läuft gleich ab. Die S-Bahn fährt, der Bus fährt. Das ist so eine Routine irgendwie. Und in Brasilien ist das einfach nicht so. Also man hat nicht immer Internet und das ist schon der erste Hauptgrund irgendwie. Wenn man kein Internet hat, dann nutzt man die Zeit auch ein bisschen anders. Und von meiner Organisation zum Beispiel habe ich einmal in der Woche einen Studiennachmittag bekommen, wo ich wirklich ganz speziell Zeit hatte, einfach mich mit der Bibel auseinanderzusetzen, mit Gottes Wort zu singen, zu beten. Und die Zeit habe ich auch wirklich genutzt. Am Anfang war ein ganzer Nachmittag wirklich viel und ich wusste gar nicht, was ich mit der ganzen Zeit anfangen soll. Am Schluss, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich gern noch mehr Zeit gehabt, weil es einfach für mich wirklich eine bereichernde Zeit war, in Gottes Wort zu studieren und daraus auch zu lernen und mich von ihm wirklich prägen zu lassen. Wie ich schon hingegangen bin nach Brasilien, hat mich ein Vers ganz besonders begleitet, und zwar Sprüche 3, 5 und 6. Haben wir irgendjemand Bibelkundiges hier, der jetzt gleich weiß? Okay, da steht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und das ist genau das, was mich in dem Jahr einfach so geprägt hat. Ich bin ein ganz, ganz planender Mensch. Also ich hätte gern alles durchgeplant in meinem Leben. Und Gott hat aber schon alleine, dass das Jahr gekommen ist, so viel über den Haufen geschmissen, dass mich das so geprägt hat, dass mir jetzt viel deutlicher ist, hey, egal was kommt in meinem Leben, ich will da einfach vertrauen, dass er mich leitet und dass er den Plan übernehmen darf.
Mariam, vielen Dank für dein Zeugnis. Von Südamerika springen wir nach Afrika. Der Simon Hocker war 10 Monate dort im Tschad mit Diguna. Simon, schön, dass du da bist. An dich die Frage, Simon, im Tschad, wo ist es überhaupt? Was hast du dort gemacht? Was waren deine Aufgaben? Wie ging es dir dort?
Ja, also der Tschad liegt erstmal unterhalb von Libyen und darunter ist Zentralafrika, also so richtig mittendrin, schön heiß und warm. In der Regenzeit eher noch sehr feucht. Also wir sind so mehr im Süden, wo es noch mehr feuchter ist als im Norden. Und ja, was war die weitere Frage?
Was hast du da gemacht?
Ah ja, was ich gemacht habe, genau. Also ich bin Elektroniker vom Beruf und habe halt hauptsächlich elektronische Sachen gemacht, elektrische. Ich habe Kabel verlegt in unserem neuen Haus, habe unsere Werkstatt neu verkabelt. Ich habe Radiostationen aufgebaut. Was habe ich noch gemacht? War bei der Trompetenschule. Also wir haben eine Trompetenschule organisiert, wo wo wir ungefähr 30 Leuten, Jungen und Frauen und Männern, das Trompetenspielen beigebracht haben, Posaunenspielen, Baritonspielen. Und sie hatten biblischen Unterricht und dass sie dann sozusagen mit dem Instrument halt das Wort Gottes verkündigen können, also Evangelisten werden im Prinzip.
Mhm. Elektrik, ist die Elektrik im Chart gleich wie in Deutschland?
Nein. die Elektrik ist ja, das ist, man muss erstmal ein bisschen damit klarkommen, dass die Bedingungen nicht so sind wie in Deutschland, dass man sich auf ganz andere Kabelfarben auch einstellen muss und auch auf andere Kabelqualität und so weiter. Man muss halt viel improvisieren. Das lernt man sehr dort. Und ja, ist halt alles ein bisschen anders, ja.
Jetzt bist du auch zurück, auch an dich die Frage, in deiner Beziehung zu Jesus, hat das was geändert? Bist du jetzt, gehst du anders an die Bibel, an den Glauben dran oder ist es ähnlich wie, was hat der Einsatz da gebracht, verändert?
Also der Einsatz hat, ja, ich habe gelernt, mehr Gott zu vertrauen. Das lernt man echt sehr in Afrika, auch viel zu beten. Also das Gebet ist wirklich sehr wichtig. Lernt man sozusagen von den Afrikanern im Prinzip. Das ist, ich habe in Deutschland nie vorher gebetet für einfach für eine Fahrt mit dem Auto, dass ich da bewahrt werde. Aber in Afrika sollte man das schon tun. Und ich glaube, in Deutschland, ich glaube, in Deutschland sollte man das auch tun. Und ja, einfach das Gottvertrauen ist viel mehr bei mir hervorgekommen, ja.
Vielen Dank, Simon, für deinen Eindruck. Du hast hier noch ein Buch mitgebracht.
Genau, also wer mal ein bisschen was vom Chat sehen will, kommt zum Diguna-Stand und kann dort mal in das Buch reingucken. Da sind schöne Bilder drin. Und ja, ich kann auch noch ein bisschen mehr erzählen, wer mag.
Vielen Dank dir, Simon. Ja, jetzt bitte ich den Heino Weidmann nach vorne. Möchte ich ihn kurz vorstellen. Er ist Mitarbeiter, Kurzzeitkoordinator bei der DIPM in der Personal.
DMG.
Genau. Sieht man am T-Shirt, genau steht er drauf. Heino, jetzt wollen manche hier ins Ausland gehen oder überlegen das. Was gibt es denn da zu wissen? Gibt es da irgendwas Organisatorisches, was man wissen muss? Was sind denn Voraussetzungen für so einen Einsatz?
Ja. Ein bisschen die Rahmendaten abzustecken, teile ich euch jetzt das Wichtigste mit. Und zwar Kurzeinsätze oder auch Freiwilligendienste gibt es in unterschiedlichem Zeitrahmen. Der Schwerpunkt liegt so schon auf dem Jahreseinsatz. Viele Werke bieten das an. Und da profitiert ihr auch besonders viel davon, weil man braucht ungefähr 3 bis 4 Monate, um so richtig in eine Kultur reinzukommen und dann auch effektiv zu werden. Deshalb lohnt es sich natürlich auch länger zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch kürzere Einsätze, die von den Missionswerken angeboten werden, von ein paar Wochen, ein paar Monaten oder bis 2 Jahre. Das wäre auch noch so ein Kurzeinsatz. Es gibt auch staatliche Freiwilligendienste und nicht zu knapp. Es gibt da IJFD, Weltwärts, ADIA, FSJ, also 4 Programme, die im Ausland sind. Die sind ab 6 Monate Einsatzdauer möglich. Der Start ist oftmals nach der Schule so im Sommer. Aber vereinzelt auch bei den Werken gibt es sicher auch mal, dass man zum Halbjahresbeginn, so im Januar oder zu anderen Zeiten im Jahr starten kann. Ja, auch wenn ihr jung schon Jesus nachfolgen könnt, so ist doch für einen Auslandseinsatz leider eine Altersgrenze, nämlich zum Zeitpunkt der Ausreise musst du 18 Jahre sein. Aber du kannst zum Beispiel Vorbereitungsseminare auch schon mit 17 besuchen. Das ist die gute Nachricht.
Sag mal, wieso muss man 18 sein? Was ist der
Grund?
Das
hat rechtliche Gründe mit Aufsichtspflicht und ja, selbst das Bundesministerium war sich nicht ganz sicher, ob das rechtlich abgesichert ist. Und deswegen haben alle Werke eigentlich einstimmig, jetzt sind dabei 18 als Tag der Ausreise, solltest du sein. Ja, einen staatlichen Freiwilligendienst, die haben auch eine Altersgrenze. Du kannst bis zum Alter von 26 im IJFD oder 28, glaube ich, bei Weltwärts, kannst du einen staatlichen Freiwilligendienst machen. ADIA kann man sogar bis 69 machen. Und wenn du bis 25 Jahre alt bist, kriegst du auch noch Kindergeld. Automatisch. Das geht noch nicht mal mehr nach Einkommen oder so. Also wenn du einen staatlichen Freiwilligendienst hast. Bei nichtstaatlichen Freiwilligendiensten kann man eventuell Kindergeld kriegen, aber das ist nicht ganz sicher. Nur wenn das als Vorpraktikum für eine spätere Berufsausbildung anerkannt wird, der Einsatz. Das kann man dann aber versuchen, zumindest bei der Familienkasse. Wichtig, und das klang auch schon an, ist einfach, wenn du im Ausland dich für Gott einsetzen willst, dann ist das ja mit, bedeutet das Mitarbeit. Und da solltest du einfach schon mal Mitarbeitserfahrung haben hier in Deutschland im Inland. Also hier schon mal gezeigt haben, dass du Verantwortung übernimmst, dich für andere engagierst. Und dann hast du schon was eingeübt, was du auch im Ausland einsetzen kannst. Aber es wird jetzt nicht eine Ausbildung oder was Schwieriges erwartet. Einfach nur, dass man gesehen hat, du hast Engagement gezeigt und du hast einfach schon auch was für Jesus getan. Dann, was unsere Rückkehrer immer wieder sagen, was ist die wichtigste Eigenschaft, was man so mitbringen sollte? Flexibilität und Dienstbereitschaft. Flexibilität, weil in vielen Kulturen einfach die Uhren anders ticken, nicht so geplant wie hier im Westen, Westeuropa, Deutschland. Und Dienstbereitschaft auch, dich nicht zu schade zu sein, um kleine Aufgaben und was halt einfach gerade ansteht, gebraucht wird, auch wenn das vielleicht in der Dienstbeschreibung so ist und jetzt ist aber gerade mal deine Hilfe in anderer Weise vonnöten, dass du einfach bereit bist, dich da hineinzugeben und Jesus auch in kleinen Dingen zu dienen. Auch die Bereitschaft, dich an Kulturen und auch an örtliche Gegebenheiten anzupassen, ist einfach wichtig. Und es gibt ja unterschiedliche Einsätze, Europa oder außerhalb von Europa. Wenn es dann so ein heißes Land ist wie der Tschad oder so, dann solltest du auch so ein bisschen Hitzebeständigkeit mitbringen. Also je nach Einsatzland die nötige Gesundheit und nicht unterschätzen die Sprachkenntnisse. Es gibt glücklicherweise Einsätze, da kommst du auch recht gut mit Deutsch klar, aber viele Einsätze brauchst du auch Sprachkenntnisse. Und Englisch ist natürlich das Wichtigste dabei, aber wenn du über Englisch hinaus noch was anderes kannst, dann hast du noch ein viel größeres Spektrum an Ländern und auch Einsatzplätzen, wo du dich engagieren kannst. Also Spanisch, Französisch sind auch häufig, aber auch so, wenn du andere seltenere Sprachen kannst, wie Italienisch oder Portugiesisch oder Georgisch oder so, dann gibt's, oder Russisch, dann kannst du auch noch in ganz andere Länder gehen. Und der Tipp, wenn für dich noch eine Weile hin ist, um so einen Einsatz zu machen, dann lerne Sprachen, lerne Englisch, dann, selbst wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob du einen Einsatz machst, lerne Sprachen, dann wirst du dir selber im Einsatz dankbar sein, wenn du anfängst. Und auch wichtig zu wissen, wir sind alle Missionswerke, die ja, Einsätze organisieren und euch anbieten. Wir finanzieren uns ausschließlich, fast ausschließlich aus Spenden. In den Freiwilligendiensten gibt es zwar Zuschüsse, aber es bleibt immer ein Restspendenbedarf, der nicht, also es ist nicht so, dass die Bundesregierung dann auf einmal alle Kosten übernimmt, nur einen kleinen Teil der Kosten. Und deswegen sind alle Missionswerke auch froh, wenn du mithilfst, einfach einen Freundeskreis aufzubauen, der den Einsatz finanziert. Du kriegst da auch Schulung, du kriegst Ermutigung. Und wir dürfen immer wieder erleben, dass mit Gottvertrauen und mit Einsatz, auch mit Gebet und mit guter Kommunikation Gott das schenkt, dass die Einsätze auch durch deinen Freundeskreis mitfinanziert werden und durch die Gaben, die Gott schenkt. Ja, dann noch ein Tipp, wer jetzt im Sommer ausreisen will, für den wäre es jetzt höchste Eisenbahn, sich zu melden bei den einzelnen Missionswerken, weil jetzt ist schon so die heiße Phase, viele Plätze sind schon vergeben, andere Plätze sind noch frei, also es gibt noch freie Plätze, aber dann warte nicht mehr, sondern klotz ran, informier dich heute und morgen schickst du die Bewerbung los. Und ja, wenn du aber noch ein bisschen mehr Zeit hast, dann melde dich doch ein Jahr vorher möglichst, vor dem gewünschten Einsatzbeginn, dann hast du wirklich die volle Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und kannst dich auch gut informieren. Und dann kommst du auch nicht im Stress mit Vorstellungsgesprächen und Abitur gleichzeitig und so. Also ein Jahr vorher ist das Beste. Und ansonsten werde ich demnächst erzählen im anderen Blog, wo und wie du dich bewerben kannst.
Vielen Dank, Heino, für die Rahmendaten. Genau, du darfst gleich nochmal kommen.
Ja.
Aber jetzt will ich erst nochmal zwei Kurzzeiten nach vorne bitten, die uns nochmal für einen Einsatz berichten. Kurz noch ein Gedanke von mir, wenn du dir überlegst, ja, ist es dran, soll ich das machen, wie komme ich denn dazu? Da gibt es so ein paar Tipps, also ein Tipp, den Tobias gesagt hat, Bibel lesen, zu fragen, was ist denn da dran, überhaupt Lebensfragen. In der Bibel finden wir nicht Antworten auf jede einzelne Frage unseres Lebens, aber sie gibt uns einen Grund, ein Fundament für das, was wir wollen. Beten, Gott zu fragen, was soll ich denn machen, soll ich sowas machen, soll ich in Deutschland bleiben, soll ich ins Ausland gehen, was hast du vor mit mir? Wann soll ich es machen? In welchem Zeitabschnitt? Jetzt nach der Schule oder vielleicht erst eine Ausbildung machen? Wann passt es? Und danach auf die, was ich gerade sagte, die Umstände achten. Wann passt es denn? Natürlich kann man einen Satz lang machen, wie gesagt bis 65 mit dem BFD, aber es gibt bestimmte Umstände. Und das Schöne in Deutschland durch unseren Rahmen, auch durch unseren Reichtum, ist das, was als junger Mensch machen kann, wenn man noch nicht so gebunden ist, wenn ich noch nicht vom Geld so abhängig bin, wenn ich noch nicht verheiratet bin, es geht auch als Verheiratete, aber wenn ich noch flexibel bin, das zu machen, ist eine super Möglichkeit, keine Pflicht, aber ein guter äußerer Umstand. Und dann frag viele, viele Leute, denen du vertrauen kannst. Frag einfach, ich überleg's mir, was denkst du, Auslandseinsatz, ist das dran? Wo denkst du, wo würde ich hinpassen? Welche Schwerpunkte sollte ich wählen? Was denkst du, mit wem könnte ich gehen? Kannst du mir was empfehlen? Welche Organisation? Dass ihr einfach damit überlegt und so der Sache nach und nach auf den Grund geht und hoffentlich den passenden Einsatz für euch findet. Ja, jetzt aber nochmal ein Interview an zwei Leute. Zuerst die Stefanie, darfst gerne nach vorne kommen. Die Stefanie Schmidt war mit der DMG für ein Jahr, für 9 Monate, glaube ich, genau in Namibia. Schön, dass du da bist, Stefanie. Namibia ist auch in Afrika, ganz weit unten. Wie ich glaube, von Geschichten ein bisschen weiß, gab es da mal Deutsche. Genau. Da viel mehr weiß ich nicht. Sag uns doch ein bisschen was, wo du dort gearbeitet hast, was du gemacht hast, was deine Aufgaben waren.
Genau, also ich war in Namibia, für die es nicht wissen, das liegt direkt über Südafrika, im Südwesten von Afrika, unten an der Spitze sozusagen. Und ich war dann in der Hauptstadt in Windhoek und ich habe in einem Schulprojekt mitgearbeitet. Das war von einer nichtstaatlichen Organisation und wir haben da Kinder aufgenommen für ein Jahr und haben versucht, denen die Basics beizubringen, in Mathematik, in Englisch, Sachkunde, auch ein bisschen Sport und ein bisschen bildende Kunst. Und ich habe da die erste Klasse unterrichtet. Also ich war wirklich komplett verantwortlich für eine erste Klasse und die Kinder waren da im Alter von 6 bis 13 Jahren alt. Und ja, also es war eine Herausforderung auf jeden Fall.
Was waren so die großen Herausforderungen für dich? Flexibilität haben wir schon mehrfach jetzt gehört. War das auch für dich ein Thema?
Ja, also ich bin eher auch so in die Richtung wie Miri, dass sie ja alles gerne plant. Aber man muss echt flexibel sein. Vor allem afrikanische Zeit ist was ganz anderes. Also es kommt schon mal vor, dass man halt verabredet ist mit jemandem und der kommt dann erst 2 Stunden später, weil noch irgendwas dazwischen gekommen ist. Die leben vor allem nach dem Motto Beziehung vor Leistung, was ich auch mitnehmen konnte, was nicht so geschickt ist hier in Deutschland, weil hier eher Leistung vor Beziehung ist. Aber sie leben danach nach dem Motto, hey, es ist wichtiger, dass du eine gute Beziehung zu jedem Menschen hast, als dass du irgendwie ganz viel Leistung bringst. Beziehung vor Leistung.
Jetzt so an dich die Frage, die letzten Monate, die letzten Wochen, wo du wusstest, es geht langsam wieder auf Deutschland zu, war das nochmal sehr intensiv, weil du nochmal Beziehungen hattest oder hast dich schon vorher gedanklich verabschiedet gehabt von deren Aufgaben? Oder wie war denn so der Abschied für dich in Namibia?
Also ich habe jeden Tag Tagebuch geschrieben. Das würde ich jedem empfehlen, der ins Ausland geht. Ich habe vor kurzem wieder, also jetzt gerade vor der Jugendgruppe, ich nochmal reingesehen und mir ist aufgefallen, ich habe mich wirklich von vielen Leuten verabschiedet. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Leute ich eigentlich kennengelernt habe. Und ich muss sagen, in Namibia war es so, dass es so ein bisschen war, so ein weinendes Auge, aber gleichzeitig auch ein lachendes Auge, weil ich mich schon auf daheim gefreut habe. Ich habe mich auf meine Freunde gefreut, auf meine Familie, auf Verwandte. Aber andererseits hatte ich mein Leben, ein neues Leben aufgebaut in Namibia und ich habe unter anderem meine Kinder geliebt, die ich unterrichtet habe. Ich habe in die Gemeinde gefunden, habe mich da auch da einbringen können und das war wie so ein neues, anderes Leben in Afrika. Und dann ist es nach 9 Monaten zu Ende. Das war schon herausfordernd oder sehr, sehr schwer, sage ich mal. Und dann zurück in Deutschland, saßen wir noch im Flugzeug. Da sagt der Pilot, das ist mir einfach hängen geblieben. Ja, es ist ein wunderschöner Tag in Deutschland, wir haben 7 Grad. Und ich dachte so, was? Also man kommt aus Afrika und denkt, ja, 7 Grad, voll wunderschöner Tag, super. Meine ganz große Herausforderung war zurück in Deutschland, dass man im Ausland Gott es vom Gefühl her viel intensiver erlebt. Also was für Erlebnisse ich mit Gott gemacht habe im Ausland, habe ich nie in Deutschland gemacht. Und ich kam zurück nach Deutschland und ich hatte das Gefühl, Gott ist hier nicht derselbe. Und ich habe mit diesem Gefühl so krass zu kämpfen gehabt. Und ich habe dann irgendwann mit meiner Schwester gebetet und die hat in ihrem Gebet erwähnt, danke, dass du hier derselbe bist, ganz egal, wo wir sind. Und dass du überall derselbe bist. Und da ist mir aufgefallen, hey, das war immer mein Problem. Ich habe nicht verstanden, dass Gott, egal wo ich bin, derselbe ist. Ob es nun in Afrika ist oder in Deutschland oder in Asien oder sonst irgendwo, Gott ist überall derselbe. Und Glaube hängt auf jeden Fall nicht von Gefühlen ab. Das durfte ich auch lernen.
Ich glaube, die Abhängigkeit in einem anderen Land, Abhängigkeit von Gott, weil ich nicht alles in der Tasche habe, wie es läuft, ja. Die Flexibilität, da muss ich mehr von Gott abhängen. Das ist stimmt. Vermutlich das, was du so gemerkt hast. Ja.
Ja.
Stephanie, vielen Dank für deine Eindrücke aus Namibia. Und vom Süden Afrikas gehen wir noch auf die Philippinen. Da war der Stefan. Auch du darfst nach vorne kommen. Du warst mit OMF dort für ein Jahr oder ein paar Monate?
Genau, 7 Monate.
7 Monate. Was hast du dort gemacht auf den Philippinen? Wie war es? Wo warst du vielleicht genau, wenn wir das überhaupt zuordnen können? Wir mit unserem geografischen Wissen, genau, was waren deine Aufgaben dort?
Ja, genau. Also ich war auf den Philippinen in Manila, das ist die Hauptstadt. Das ist eine riesige Stadt mit 15 Millionen Einwohnern. Die ist bekannt für viel Armut und ja, ist einfach eine große asiatische Stadt. Und da habe ich gelebt, im Armenviertel, also in den Slums. Ihr kennt vielleicht so ein paar Bilder davon. Da mit einer philippinischen Familie zusammen habe ich dann dort gelebt und in der Gemeinde mitgearbeitet. Genau alles, was so in der Gemeinde anfällt. Die hatten auch so einen Unterricht für die Nachbarskinder, Unterricht in Englisch und Mathe oder meine Geschichte aus der Bibel, da war ich relativ frei. Genau, und habe so mitgearbeitet. Genau, ja.
Im Slum-Leben hört sich jetzt nicht so attraktiv erstmal an und auch, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was heißt das? Muss man das Wasser holen am Brunnen oder hat man überhaupt ein Dach über dem Kopf und muss man Angst haben bei Wind, dass es wegfliegt oder wie? Was heißt Slum-Leben?
Ja, also Slum-Leben heißt Slum-Leben. es gab schon ab und zu fließendes Wasser, wenn genug Druck auf der Leitung war oder ja, das heißt auch, dass es relativ heiß ist, weil die ganzen Blechdachhütten, wenn da die Sonne drauf strahlt, dann ist es auf jeden Fall richtig extrem heiß, ja.
Und es war, hat man sich dann gewöhnt oder war das durchgehend eine Schwierigkeit für dich? Oder?
Also zum Glück hatte ich einen freien Tag in der Woche, den habe ich dann auch wirklich genossen. War jetzt nicht immer einfach und es gab auch Zeiten, wo ich dachte, irgendwie wäre es schon mal wieder schön, im kühlen Deutschland zu sein.
Bei 7 Grad.
Bei 7 Grad zum Beispiel, genau. Aber also was so schön war, war jetzt nicht unbedingt der Slum und die Hitze. Die Menschen dort, die Kultur war genial. Und ja, in der Zeit, würde ich sagen, habe ich mich wirklich verändert, ja. Und auch, also früher dachte ich mir, wie kann man eine Stunde lang am Stück beten? Das geht doch gar nicht. Aber dort habe ich das irgendwie gelernt. Und wenn ich so zurückschaue, ja, mein Gebetsleben, das hat sich wirklich richtig verändert. Ja, und genau, wenn jemand von euch auch hier ist und sagt, ich bin fertig mit der Schule oder mit der Ausbildung, dann mach kein Work and Travel in Australien. Gib dein Leben, gib wenigstens ein Jahr für Gott und er wird dein Leben verändern.
Kann ich unterstreichen. Noch die Frage, wie war es mit dem Abschied dort zurückkommen? Wie war das? Freude auf Deutschland, endlich wieder fließend Wasser? Oder war es schade für dich, die Leute zu verlassen? Oder beides? Oder wie?
Beides, ja. Also auf der einen Seite habe ich mich schon gefreut, mal wieder meine Familie zu sehen, wieder eine normale Kultur zu erleben. Aber auf der anderen Seite habe ich die Menschen wirklich ja lieb gewonnen dort. Und ich glaube, so schwer oder so einen emotionalen Abschied habe ich noch nie erlebt wie dort. Also ich weiß noch, die haben mich gefragt, ja, wann kommst du mal wieder zurück? Und ja gut, ich wollte jetzt auch keine falschen Versprechungen machen. Und alles, was ich damals gesagt habe, war, ja, ich weiß nicht, ob wir uns jemals hier wiedersehen. Also er war Christ, der andere, aber ich habe ihm gesagt, ja, eines Tages im Himmel, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder.
Vielen Dank, Stefan, für deine Eindrücke aus den Philippinen. Sechs Leute mit 6 unterschiedlichen Missionsorganisationen in verschiedenen Ländern dieser Erde. Echt ein bunter Strauß an Eindrücken, die ihr mitgebracht habt. Vielen Dank jetzt schon mal an euch. Wenn ihr Interesse habt und euch informieren wollt, wo könnt ihr euch informieren? Dazu Heiner nochmal, sag mal, wer arbeitet denn hier mit, bei wem kann man sich denn melden?
Ja, ganz kurz, ihr habt ja schon einige Werke hier präsentiert bekommen und ihr kriegt nachher am Ausgang auch noch so die Möglichkeit, so ein Blatt mitzunehmen. Da stehen diese und noch mehr Werke drauf. Ich lese nochmal vor, Co-Workers International, Deutsche Indianer Pioniermission, dann die GUNA, die DMG, Liebenzeller Mission, UM, OMF. Und es gibt natürlich außer den hier genannten, wo aber der Vorteil ist, dass hier auch einzelne Details, wo ihr auch Besonderheiten der Programme und so schon nachlesen könnt auf dem Blatt, habe ich aber auch schon gesehen, es gibt noch mehr Werke hier unten bei den Missionsausstellern, die auch Kurzeinsätze anbieten, wo ihr euch einfach heute die Chance nutzen und informieren könnt und dann einfach die Werke direkt ansprechen, im Internet auch surfen, wenn ihr den Namen eingibt, dann habt ihr das meistens schon und dann anrufen, E-Mail schreiben und auf den Internetseiten euch weiter informieren oder auch hier auf dem Blatt, dann habt ihr schon mal die schnelle Übersicht. Genau, nutzt einfach die Chance, heute euch weiter zu informieren.
Danke dir. Ja, eine Reise um die Welt haben wir gemacht in kurzen Eindrücken von verschiedenen Kurzzeitlern. Und ich würde euch 6 einfach nochmal nach vorne bieten, dass ihr euch hier nochmal aufstellt. Dürft ihr jetzt machen, während ich rede. Und dass ihr nochmal sagt, was bleibt denn von meinem Einsatz? Jetzt bin ich zurück, wieder in Deutschland. Was hat mich denn geprägt? Was bleibt denn so in ein oder maximal 2 Stichpunkte? Was war der Hauptwert von meinem Einsatz? Wenn ich jetzt zurück bin, was bleibt hängen? Was war das Prägende in meinem Einsatz? Ihr gebt das Mikrofon einfach weiter und dürft es nacheinander machen.
Also für mich war ganz prägend die Liebe. Die Liebe zu den Menschen, die ich zurückgelassen habe, aber auch die Liebe zu den Verlorenen. Weil ich gelernt habe, in Namibia für die Verlorenen zu weinen. Mir ist bewusst geworden, es gibt so viele Menschen, nicht nur in Namibia, besonders auch in Deutschland, die Jesus nicht kennen und Jesus nicht nachfolgen. Und das ist mir ganz wichtig geworden, die Liebe zu den Menschen. Und dass wir eine Verantwortung haben, rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen.
Ich fand auch vieles sehr prägend. Ein Aspekt, der mich überraschenderweise sehr geprägt hat, waren die Missionare vor Ort. Zum Teil ja mit ihren Ratschlägen, mit ihrem geistigen Input, auch mit der Begleitung, aber auch aus ihren Fehlern konnte ich eigentlich viel mitnehmen, auch fürs Leben und für die Zukunft. Genau.
Also für mich war es auch eine prägende Zeit. Was auf jeden Fall bleibt und was mir auch wünscht, ist einfach die intensive Beziehung zu Gott. Dass mir das im Alltag in Deutschland immer noch bewusst ist, auch wenn es viele Sachen gibt, die hier ablenken. Und auch, dass es nicht nur Deutschland gibt, sondern die ganze Welt, die Jesus braucht und dass wir rausgehen sollen. Egal, ob das jetzt in Deutschland ist, hier im kleinen Kreis oder gerade mit den Flüchtlingen, wie schon angesprochen wurde. Oder halt, dass wir dann wirklich komplett rausgehen auf einen Langzeiteinsatz. Dass man da einfach offen ist und sich wirklich von Gott leiten lässt im Leben. Das blieb.
Ja, viele Erlebnisse und Situationen, in denen ich Gottes Wirken gespürt habe. Viele Erlebnisse und Situationen mit Leuten vor Ort, an die ich mich zurückerinnern kann. Und gerade auch das enge Zusammenleben mit den Missionaren vor Ort hat mich sehr geprägt.
Ja, es hat mich auch sehr geprägt, wie bei den anderen. Es hat mich halt so sehr geprägt, dass ich wieder Missionar in die Mission gehen werde, in den Tschad, zusammen mit meiner zukünftigen Frau. Und genau, ja, einfach, dass man Gott mehr spürt und dass man einfach eine bessere Beziehung zu Jesus bekommen hat, ja.
Genau. Also wie schon gesagt, es war wirklich eine prägende, verändernde Zeit. Und irgendwann wurde mir klar, ich lebe mein Leben nicht, um irgendwie Spaß und Erfolg und irgendwie ein gutes Leben zu haben. Wir leben unser Leben, um wirklich Gott zu dienen und für ihn zu leben, zu 100%. Genau.
Vielen Dank euch für euer Zeugnis. Ihr dürft stehen bleiben. Ich denke, es kam rüber von unseren 6 hier vorne. Es war eine prägende Zeit und es hat sich gelohnt. Und sie würden es wieder machen, grundsätzlich. Das freut mich. Für euch die Einladung, denkt drüber nach, ob das was für euch ist. Wenn ihr sagt, für mich ist es nicht dran und ich habe es schon gemacht, dann empfehlt es weiter an andere und sagt, macht euch das. Lasst euer Leben prägen und diese Abhängigkeit von Jesus, wenn ich sage, ich gehe raus aus meiner Sicherheit, ich übergebe mich ihm, indem ich in ein anderes Land komme, neue Umgebung, neue Sprache, neue Kultur, da bin ich auf Gott angewiesen und das spürt man und das ist kein Nachteil, keine Schwäche, sondern eine Stärke, weil wir wissen, was wir da in Gott haben. Vielen Dank euch, vielen Dank Tobias, dir, vielen Dank Heino für euer Zeugnis, deine Gedanken, deine Informationen. Vielen Dank für euch, dass ihr da wart. Einen guten Tag wünsche ich euch noch. Vergesst nicht, die grünen Zettel am Ausgang mitzunehmen und euch zu informieren, was ist. Gott mit euch und einen guten Tag und ein gutes Jahr 2016.